Herzlich willkommen zur neuen Matchup-Folge. Wir haben uns diesmal zwei Meso-Zivilisationen vorgenommen. Also zwei Civs, die mit sehr ähnlichen Optionen daherkommen und deren Tech-Tree bis auf so ein paar Ausnahmen fast identisch ist. Über die Ausnahmen werden wir halt dann sehr viel sprechen müssen und gucken, wer da jetzt die Nase vorne hat. Aber Christian, seien wir mal ehrlich, die Inka haben doch eine Einheit, wo die Maya im Grunde von vornherein sagen müssen, okay, was sollen wir da noch machen? Wir gehen nach Hause.
Du meinst die Leute, die mit Steinen werfen?
Nein.
Du meinst die Federpfeilbogenschützen oder wie sie heißen? Ah ne, die sind die ja auf der Seite von Maya. Warte, soll das so ein schlechter Witz sein, dass beide keine Kavallerie haben und deswegen die Kammerjux so gefährlich sind?
Nein.
Was willst du?
Das Gegenteil ist der Fall. Die Inka haben Scholotl Warriors und die Maya nicht.
Warte. Maya haben keine Scholotl Warriors?
Nee.
Weil die keinen Redemption haben und keinen Stahl konvertieren können.
Also,
genau. Oh, um die Doppelecke gedacht, geradezu um die Haushälfte gedacht.
Nicht um den Stall herum.
Mhm.
Genau. Also, das sind die Zivilisationen, über die wir heute reden. Eine Unique Unit, die da eine sehr große Rolle spielen wird, hast du ja gerade schon genannt mit dem Slinger. Aber ansonsten, was ist denn deine Einschätzung zu diesem Matchup? Weil ich finde es relativ schwer, das zu betrachten. Ich würde immer sagen, unter den Meso-Civs, die Azteken haben auf jeden Fall Pech gehabt, was ihre Boni anbringt. Die bringen denen nicht so viel gegen die anderen Meso-Civs. Aber unter Inka und Maya ist es schwierig.
Ja, also ich weiß jetzt nicht direkt, wer die Nase vorn hat. Ich würde einem Gefühl nach und wahrscheinlich aufgrund der Steinschleuderer, den Inka so ein klein wenig die Nase vorne sehen. Ich meine, Maya können Eagles und sie können Wunder, also geradezu fantastisch natürlich Fernkampfeinheiten. Aber Inka können das beides auskontern. Und im Zweifel stehe ich dann da und denke mir, wahrscheinlich wird so mit zunehmendem Spielverlauf werden die Inkas einfach immer nur stärker und die Maya werden umso mehr Probleme haben. Zumal die Inka eben auch gut Siege reinmischen können, während es die Maya sich da ein bisschen schwerer tun aufgrund von Redemption.
Ja, genau. Das sind auch so die Punkte, weswegen ich sagen würde, dass im Late Game die Inka vielleicht ein bisschen stärker sind. Vor allem mit dem Siege reinmischen. Inka sind die Zivilisation mit dem besseren Siege und wie du schon gesagt hast, Maya haben kein Redemption und Inka haben es sogar selbst, um sich dagegen wiederum verteidigen zu können. Ich glaube, je länger das Spiel wird, desto besser wird es für die Inka. Aber zu Beginn sehe ich tatsächlich eher die Maya vorne. Wenn wir mal überlegen, wie öffnen denn Meso-Civs üblicherweise? Ich denke, wir werden da entweder Straight Archer sehen von beiden Seiten. Oder irgendjemand drusht oder spielt Man-at-Arms. Drush oder Man-at-Arms sind eher die Inka-Stärke, denn für die kostet das ja weniger Nahrung. Inka zahlen ja für alle ihre Militäreinheiten weniger Nahrung. Das ist ein Bonus, der ja über die Zeitalter stärker wird. Aber auch ein Drush kostet eben schon 10% weniger. Aber ich weiß nicht wirklich, ob man Maya drushen möchte. Die werden in jedem Fall Loom haben, sobald man dort eintrifft. Und auch in jedem Fall früher oder später Archer haben, wenn sie nicht selber vorher Drushen oder Man-at-Arms spielen, was ich auch wiederum gegen andere Meso-Civs, gerade Man-at-Arms, nicht allzu gut finde. Insofern denke ich, geht die Tendenz hier dazu, in der Feudalzeit mit Archern zu öffnen, wie gesagt, vielleicht hinter einem Drush und dabei erstmal zu bleiben, denn wir haben ja schon öfter festgestellt, Eagles taugen in der Feudalzeit jetzt noch nicht so richtig viel. Und auch Anfang der Ritterzeit bringen die gegen angesammelte Crossbow-Massen noch nicht wirklich was. Erst in der Imperialzeit werden die richtig stark. Und erst da haben die Inka dann so richtig was davon, dass deren Eagles halt günstiger sind. Und solange das Spiel noch so von Archern dominiert wird, sind wahrscheinlich die Maya besser dran. Wie gesagt, gerade was die Feudalzeit und die frühe Ritterzeit angeht.
Ja, ich meine, die Inka haben aber das Werkzeug, sich dagegen zu wehren, also gegen die große Maya-Archer-Masse. Und das sind halt ihre vergünstigten Plänkler. Und die sind ja bei den Inka gut. Das ist ja eine Einheit, auf die können sie auch dauerhaft gehen. Und das Problem mit Plänklern ist ja immer so, man will da nicht unbedingt hineingehen, weil man mit denen selber gar nicht so viel Schaden anrichten kann. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt mal ein Argument, das man von mir nie hört, weil ich eigentlich derjenige bin, der der Auffassung ist, man sollte Leute im Feudal Age besiegen. Vielleicht ist es beim Inka-Spieler einfach egal, dass der den in der Ritterzeit nicht platt kriegt. So ein Maya-Spieler in der Ritterzeit platt zu kriegen, ist halt grundsätzlich nicht so einfach, weil der halt einen Mords-Output hat und dabei noch eine ziemlich smoothe Eco hat, allein wegen des Startes.
Ja.
Vielleicht kann der Inka sich auch einfach verteidigen und den Maya-Spieler aufreiben lassen. Ich weiß nicht, ob Maya-Spieler einen Inka-Spieler in der Ritterzeit so einfach brechen kann, wenn der Inka-Spieler auch gut in das günstige Militärprodukt investiert und dann halt in der Imperialzeit volle Kanne zurückschlagen. Ich glaube, das wäre mein Gameplan, wenn ich als Inka gegen Maya spielen würde.
Da bin ich mir sehr unsicher, wie gut dieser Gameplan ist, weil einem Maya-Spieler Map-Control zu geben und damit Zugriff auf alles Gold ist ziemlich gefährlich. Vor allem, wenn man selber eine Meso-Zivilisation ist, die auch auf Gold angewiesen ist. Ja, Skirmisher taugen gut was gegen Maya anfangs, gegen die Archer. Aber wenn Maya dann den Eagle-Switch macht, sind auch die Skirms nicht mehr so gut. Und wenn ein endloser Eldorado-Eagle-Spam kommt, dann tun sich da natürlich auch Inka schwer. Vor allem, wenn sie eben selber kein Gold mehr haben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die komplette Map-Control da abgeben wollen aber würde.
Gebe ich die komplette Map-Control auf? Ich bin mir da ehrlicherweise unsicher. Ich sehe das bisweilen bei den Profis und hatte das auch ein, zweimal selber gemacht und dann überraschenderweise schon die Map-Control gehabt, wenn ich gegen jemand, der Archer eröffnet, einfach Skirms eröffnet habe. Und gerade gegen eine mesoamerikanische Zivilisation, die da nicht einfach Scouts reinmischen und nicht das Investment in Doppelgold mit den Eagles machen wollen, weil sie halt irgendwann hochklicken möchten, dann habe ich mit Skirms mir die Map-Control geholt.
Oh, ich glaube, das ist was möglicherweise einem niedrigeren Elo geschuldet sein könnte. Denn gerade Meso-Sivs, da finde ich Skirms, sind eigentlich so eine Sache, die möchte man da kaum gegen spielen. Weil ein, zwei Eagles reinzumischen, die super damit zurechtkommen, kostet im Grunde gar nichts. Also die Investition ist halt viel geringer, als Scouts zu bauen. Scouts bringen einen viel weiter vom nächsten Zeitalter weg. Du brauchst ein extra Gebäude dafür. Während Eagles kosten halt hauptsächlich Gold. Maya tut das kaum weh. Die zahlen dafür ihre Archer weniger und sind sowieso super effektiv mit allen Ressourcen. Und wenn die dann da dazukommen, dann bist du deine Map-Control ganz schnell los,
ja, mit Skirms. Ich habe doch als Inka auch Eagles. Und sie sind auch günstiger. Wo ist das Problem?
Und dann hat der Maya immer noch Archer. Also das ja, ist halt so ein bisschen. Skirms.
Und umso besser, wenn er in Eagles investiert, Felix. Umso besser, wenn er in Eagles investiert. Weil dann spiele ich meine tollen Slinger, meine Steinwerfer. Und die baue ich mit den gleichen Upgrades, die ich schon in die Skirms gesteckt habe.
Ja, die hast du halt erst ab der Ritterzeit.
Ja.
Und also ich finde es sehr gefährlich, gegen eine Meso-Sith in der Feudalzeit nicht selbst auf Archer zu gehen, tatsächlich. Wegen dieser Eagle-Option. Weil also dieses Eagle plus Archer ist halt so ein bisschen das, was sonst Scout plus Archer ist. Und wenn du dann dagegen hauptsächlich Skirms und Eagles spielst, dann hast du halt ja das Gleiche, als würdest du Scouts und Skirms gegen Archer und Skirms spielen. Und dass das bei entsprechendem Micro nicht gut funktioniert, wissen wir ja auch. Deswegen finde ich das super gefährlich. Wie gesagt, gerade gegen Maya, die sich Doppelgold so gemütlich leisten können. Ich glaube, ich würde tatsächlich versuchen, solange das noch geht, irgendwie mit Archern mitzuhalten und dann durch die günstigeren Skirms und Eagles immer mal wieder so ein bisschen eingemischt die Oberhand zu kriegen. Aber sich entweder zurückzuziehen und nur auf Skirms zu gehen, halte ich für nicht gut. Und nach vorne zu gehen, nur mit Eagles und Skirms auch nicht. Das ist, ich finde, gegen Meso-Zivilisationen zu spielen, ist super unangenehm in der Feudalzeit, eben wegen dieser Eagle-Option. Weil die Meso-Sifs eigentlich alle auf Archer gehen erstmal und der Konter gegen die Skirms geht so leicht einfach mal raus, ohne Zusatzinvestitionen. Das einzige Problem davon ist, dass die lange brauchen, um produziert zu werden.
Ja, aber ich meine, wir sind ja in einem Meso-War. Also diese Eagle-Option, die gleicht sich ja schon aus. Und klar, der Maya-Spieler kann ein bisschen leichter in Doppelgold spielen, weil seine Bogenschützen so viel günstiger sind. Aber für die Eagles gilt das nicht. Und das ist schon eine krasse Goldbelastung. Also das wird immer noch damit einhergehen, wenn der Maya-Spieler Doppelgold spielt und ich mit Inka Skirm Eagle spiele. Und ich brauche jetzt wirklich nicht viele Eagles da drin. Dass ich dann, vermute ich mal einfach, auch aufgrund meiner eigenen Kostenersparnisse ein bisschen schneller in die Ritterzeit kommen kann oder nicht.
Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also die Maya-Wirtschaft mit den länger haltenden Ressourcen ist verrückt einfach.
Aber die geben dir nicht mehr Ressourcen, also die geben dir nicht schneller Ressourcen. Das Einzige, was dir schneller Ressourcen gibt, ist die Tatsache, dass du mit einem Will mehr startest.
Ja, und dass du zum Beispiel vom Boar ja auch schon mal mehr Nahrung mitnimmst am Anfang und dass deine Woodlines länger effektiv bleiben. Du kriegst schon länger, also du kriegst schon auch mehr Ressourcen dadurch. Es ist nur nicht so offensichtlich,
ja, gewissermaßen. Nur nicht, aber nicht schneller, will ich sagen.
Ja, doch schon auch. Also dadurch, dass deine Villager länger an effektiven Bäumen bleiben und länger auch effektivere Nahrung sammeln können, hast du letztlich auch mehr Ressourcen.
Ist das nicht ein Effekt, der erst im Late-Game spürbar ist? Also, ich glaube, so sämtliche Spirit-of-the-Law-Videos zeigen, dass eine Woodline eigentlich ziemlich lange noch ziemlich gleichbleibend effizient ist, auch wenn die da 5-6 Tiles lang laufen müssen.
Echt? Also, Das widerspricht so ein bisschen dem Gefühl, was ich habe, weil ich mir gerade in letzter Zeit wieder angewöhne, mehr Lumbercamps zu bauen. Und das einen Riesenunterschied für mich macht, was mein
Holz angeht. Und ich glaube, die Tendenz geht dazu zu sagen, man braucht weniger Lumbercamps. Also die meisten machen zu häufig neue Lumbercamps, weil das Problem, also in der Theorie ist es natürlich sinnvoll, aber was dabei entsteht, ist, dass je näher das Lumbercamp am Holz ist, desto häufiger buggen die Villager aus. Und wenn da plötzlich 3-4 Tiles zwischen dem Holz ist, dann stehen die einfach alle so perfekt, die Villager, so halbkreisförmig am Holz, sodass die nie auch nur ein kleines bisschen ausbacken oder hängen bleiben. Und das macht sie sozusagen wieder effizienter. Das sollte eigentlich nicht so sein, aber in der Praxis ist es wohl tatsächlich so.
Mhm. Ich weiß trotzdem nicht, ob die Uptime dann so unterschiedlich ist, wenn
Maya ein bisschen mehr in
Militär investiert. Ich glaube es nämlich nicht. Also in meinem Kopf läuft dieser Feudalfight so ab, dass man von Inkas halt mehr eine Investition in Richtung Skirms hat, weil die günstiger sind, aber trotzdem auf Archer gehen sollte, um irgendwie mit den Maya Eagles, wenn ein paar rauskommen, klarzukommen, weil ansonsten wird man halt von Eagles komplett gekontert. Und ein Maya hat's halt ein bisschen leichter mit den günstigeren Archern, die Inka Eagles rauszusnipen. Das geht ja in der Feudalzeit noch bestens. Und dann mit den eigenen Eagles die Skirms zu erwischen. Und deswegen, also ich glaube, man muss von Inka-Seiten auch gucken, dass man noch genügend Archer hat und dann mit viel Micro-Skirms in Richtung gegnerische Archer, eigene Archer in Richtung gegnerische Eagles und dann muss man da versuchen, gegenzuhalten, weil man möchte die Map-Control nicht wirklich aufgeben und Maya hat es in der Feudalzeit noch ein bisschen leichter. Und wie du aber gesagt hast, ich glaube, sobald man in der Ritterzeit ist, wenn Eagles dann stärker werden auf einmal, und die für die Inka noch mal günstiger werden, wenn auch Skirms noch mal günstiger werden, wenn die Slinger-Option dazukommt, dann dreht sich das Ganze auf einmal ziemlich. Und Maya muss hoffen, dass er noch seine Crossbow-Masse übrig hat. Denn ansonsten fällt es jetzt den Inka ziemlich leicht, das auszukontern. Weil die jetzt auf einmal Zugang zu mehr Optionen haben. Alles, was sie bisher sowieso schon hatten, noch mal günstiger wird. Und in der Ritterzeit eben auch diese Mobilität, die jetzt mit Eagles dazukommt, nochmal wichtiger werden kann. Also gerade gegen Maya, die ja oftmals nicht allzu viele TCs bauen, um irgendwie zu boomen, weil worauf sollten sie auch? Dann sind halt Eagles unfassbar stark, um irgendwo was zu raiden. Denn häufig kann man sich halt darauf verlassen, dass Maya jetzt nicht allzu viele TCs als Deckung haben.
Ja, das stimmt allerdings. Und wenn wir dann zunehmend ins Late-Game kommen und beide Zivilisationen halt auch ihre Eagles mit hineinmischen, spulen wir mal vor und gehen so ins Ultra-Late-Game, machen wir mal den ultimativen Vergleich. Wer hat denn jetzt die besseren Adlerkrieger? Maya können die tankiesten Adlerkrieger haben, glaube ich, die es im Spiel gibt, weil sie mit Eldorado zusammen ihre 40 extra Lebenspunkte bekommen. Und so eigentlich ist so meistens so eine Daumenregel, dass mehr Lebenspunkte auch besser ist als mehr Rüstung. Die Inka können dafür ihre Adlerkrieger günstiger produzieren, in der Imperialzeit schon 25% günstiger. Und zweitens haben sie auch noch die Stoffschilde Unique Tech, also die Imperialzeit Unique Tech. Und die sorgt dafür, dass die zusätzliche Rüstung bekommen. +1 und Nahkampfrüstung und +2 Fernkampfrüstung. Was natürlich insbesondere auch für den Kampf gegen Fernkampfeinheiten gut ist, aber gehen wir jetzt mal von Eagle versus Eagle aus. Mein Gefühl sagt mir, der Maya-Spieler hat die besseren Adlerkrieger auf dem Papier wegen den Werten, aber der Inka profitiert mehr von dem eklatanten Goldersparnis, das wahrscheinlich nicht mal 15% länger haltbare Ressourcen von Maya kompensieren kann.
Na, wieso spart denn der Inka Gold? Also die Nahrung, die Einheiten kosten ja nur weniger Nahrung.
Ist das so?
Ja.
Kostet nicht grundsätzlich alles weniger?
Nee, die kosten nur weniger Nahrung.
Das war mir gar nicht so klar. Es könnte sein, dass mir das nicht so klar war. Ich dachte, irgendwie, die sparen an allen Ressourcen.
Nee, deswegen ist halt auch in der Feudalzeit das Eagle-Ding für jetzt keine so große unterschiedliche Investition, weil die Nahrungsersparnis bei Eagles ist ja gerade an dem Punkt mit nur wenigen Prozenten ziemlich zu vernachlässigen. Ja,
das verändert natürlich auch meine Aussagen über die Feudalzeit.
Aha.
Ich habe halt gedacht, Die sparen da ordentlich Gold, weil das bist du, also Adlerkrieger kosten ja im Verhältnis sehr viel mehr Gold als Nahrung. Und da 10%, was sind das dann? Drei Nahrung oder so, zwei Nahrung, eben. Zweieinhalb Nahrung, die sie sparen, das ist ja nichts. Während beim Gold wäre das schon, also ein Riesenunterschied, auch was die wirtschaftliche Verteilung von Dorfbewohnern angeht. Aber so, dann wird's schwierig.
Ja, deswegen sage ich ja, in der Feudalzeit sehe ich die Boni von den Maya eindeutig vorne. Mhm. Und in der Imperialzeit, ja, auch hier, die Nahrungsersparnis zwar größer, aber man hat auch sowieso mehr Nahrung zur Verfügung. Deswegen glaube ich, dass die bei den Eagles da jetzt auch nicht allzu sehr ins Gewicht fällt. Da habe ich lieber mehr HP obendrauf.
Ja.
Und was auch noch interessant ist in dem Matchup und das so weird macht, dieser Pierce-Armor-Bonus, den ja die Eagles haben von den Inka, wird genau ausgeglichen durch den Bonusschaden gegen Infanterie, den Plumed Archer haben. Aber wenn man überlegt, wie jetzt normale Elite-Eagles gegen normale Archer kämpfen, sieht man immer noch, dass Elite-Eagles da ziemlich stark sind. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass Plumed Archer auf einmal ein Konter gegen Eagles werden dadurch, weil es gleicht sich halt in dem Fall genau aus und die sind dann halt so in der Imperialzeit so schlecht gegen Elite-Eagles, wie normale Archer das auch sind.
Das schon, aber sie haben immer noch den Vorteil der höheren Mobilität.
Ja, aber sie sind halt immer noch langsamer als ein Eagle, ne?
Ja, aber sie sind schneller als ein normaler Archer. Also wenn du irgendwie bist du ja als Maya schon gezwungen, diese Archer-Eagle-Kombi zu spielen. Ja. Ich weiß nicht, ob das, was ich mich halt frage, ist, ob, und deswegen hatte ich diesen Vergleich von den Eagles gemacht, ob nicht am Ende Maya sich gezwungen fühlt, Full Eagle zu gehen, aber ausgerechnet gegen die Inka willst du das halt nicht machen. Also dann eher noch gegen die Azteken, weil die werden schon nicht auf so viele Jaguar-Krieger kommen. Aber die Inka können halt so einfach die ganzen Steinschleuderer produzieren, weil die eben keine Unique Units sind, die aus der Burg gemacht werden, sondern aus den Bogenschützanlagen produziert werden.
Vor allem haben Inka auch noch vollgeupgradete Champions. Bei Maya hört es bei Two-Handed Swordsman auf. Also da gibt's noch eine Option mehr in der Theorie. Wobei ich jetzt keine Champions gegen Maya spielen würde, der wahrscheinlich bis dahin nur auf Archer war und alle Upgrades dafür hat. Mhm. Insofern, diese Slinger-Eagle-Kombination ist zwar super goldintensiv, aber bei den Slingern kommt halt der Nahrungsbonus rein von den Inka, da zahlen die halt gar nicht so viel für. Und die kontern halt ja alles an Eagles. Und die Maya-Eagles, selbst wenn die mehr HP haben mögen, dann sterben die halt immer noch gegen Slinger weg. Also Eldorado bringt was +30 HP und ein Slinger macht allein schon 10 Bonus-Damage. 40, ja, aber ein Slinger macht halt 10 Bonus-Damage gegen Infanterie schon. Man hat ja nicht nur einen davon. Die fressen sich auch da eigentlich ganz gut durch. Vor allem, wenn eben noch eigene Eagles vorne dran stehen. Und dann ist eben das große Ding auch, wenn diese Armeen aufeinanderprallen. Wenn wir jetzt sagen, na gut, wir haben einen Maya-Spieler mit auch Eagles und dahinter stehen Skirms oder dann eben Archer, dann muss der halt total viel Micron. Also wenn der dahinter Archer stehen hat, werden die ja tendenziell auf die gegnerischen Eagles schießen, weil die näher dran sind, machen da genau gar keinen Schaden. Oder er muss sie auf die Slinge einzeln drauf micron, hat dann immer die Gefahr, dass er da einen totalen Overkill macht und von seiner Archer-Masse überhaupt nichts mehr hat. Und ja, gleichzeitig kann ja theoretisch auch der Inka auf seine Slinge auf einzelne Eagle drauf micron oder versuchen mit einer Gruppe von Eagles wiederum auf die Archer drauf zu springen. Der ganze Kampf fällt halt aus Inka-Sicht ein bisschen leichter. Also ich finde immer dann, wenn man sagt, wenn niemand micron, gewinnt man, dann hat man schon mal gutes Potenzial dafür, dass es ein guter Kampf für einen wird.
Mhm. Ja, richtig. Ich habe mich gefragt, ob für die Inka, wenn jetzt die Adlerkrieger theoretisch schlechter sein sollten als die von Maya, ob für die Inka dann nicht eine Alternative ist, zu sagen, gut, dann ist meine Infanterie, die ich vor meine Slinger stelle, sind Kammerjux. Weil die ja auch Bonusschaden gegen Infanterie machen, auch gegen Eagles, nehme ich mal an. Machen sie überhaupt Bonusschaden? Ich weiß nicht, aber sie sind jedenfalls, nee, sie gelten als sehr effektiv gegen Adler.
Sie hauen halt oder auf viel gleichzeitig
drauf. Genau, weil sie so durchstechen können. Sie haben halt so eine Mini-Reichweite.
Ja, aber die haben halt auch keine Base-Pierce-Armor, sondern kriegen halt nur das von den normalen Upgrades und auch
von der Unique-Tech. Sie kriegen auch von der Unique-Tech, genau.
Genau. Wenn man dann wiederum sagt, na gut, wir spielen Plumed Archer dagegen oder sowas, dann,
dann sehen Kammerjux
auf einmal ziemlich schlecht aus gegen Eagles. Dann sind Maya auch wieder in so einer super teuren Doppel-Gold-Kombination. Aber ich glaube, die würde dann wiederum gewinnen.
Mhm. Plus, du wirst halt Schwierigkeiten haben, auf die große Anzahl zu kommen, auch die, den Eagle-Spam zu kontern, weil du halt die Kammerjux aus der Burg wieder bauen musst.
Ja, genau. Ich glaube, man fährt in diesem Matchup aus Inka-Sicht mit Elite Eagle Warrior und Slinger ziemlich gut, weil man damit Mobilität hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Konter gegen die Infanterie der Maya. Und ich weiß wirklich nicht, was Maya da so arg viel an Optionen gegen haben. Man könnte Siege spielen und versuchen, damit gute Schüsse in die Slinger reinzukriegen, weil diese Einheit ja überhaupt nicht viel HP hat. Aber ja, da wiederum, es werden Eagles auf dem Feld sein. Eagles zerstören Siege ja in Sekundenbruchteilen. Und in der Theorie, wobei ich glaube, man wird das in diesem Matchup nicht machen, hätten Inka ja auch noch Redemption. Aber ich glaube, Mönche zu spielen in einem Matchup Meso gegen Meso ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Außer man spielt irgendwie Urina und weiß, dass da später haufenweise Siege aufs Feld kommen wird.
Ja, oder halt als Reaktion auf etwas, wenn du jetzt vom Maya aus irgendeinem Grund in der Feudalzeit zurückgeschlagen wurdest und du wirst dann gesiege-pressured in der Ritterzeit, dann kannst du halt in Kloster investieren mit Redemption und versuchen, den Push zurückzuschlagen. Aber das ist ja nur eine Reaktion. Ich glaube nicht, dass das Teil eines initialen Gameplans sein würde.
Ja. Was glaubst du denn, was diese Unique-Tags noch da reinbringen, die sich auf Skirmisher beziehen? Also wir haben ja von den Inkas Andy und Sling, was denen zusätzlich, also was die Minimum-Range von Skirms und von Slingern wegnimmt, was schon mal nett ist, gerade für die Slinger. Aber vor allem gibt das den Slingern auch noch plus 1 Attack. Und wir haben ja das Hul'jae-Javeliniers von den Maya, was ein zweites Projektil werfen lässt.
Ja, also der Inka-Bonus, dass die Mindestreichweite aufgehoben wird, der ist, glaube ich, bei denen in diesem spezifischen Matchup für die Plänkler egal, weil wenn die Eagles auf den Plänklern drauf sind, dann bringt denen auch nichts, dass die keine Mindestreichweite mehr haben, weil die trotzdem sterben werden, weil die einfach keinen Schaden gegen Eagles machen. Bei den Slingern sieht das wiederum ganz anders aus. Wenn da die Eagles irgendwie einen Surround drauf kriegen, dann ist es halt schon geil, dass die immer noch ihren hohen Schaden austeilen können und auch noch mehr Angriff zu machen. Also ich glaube, in diesem spezifischen Matchup ist diese Antenschleuder einfach primär für die Slinger gut und auch wichtig. Ja. Bei denen, also diese zweite Speer oder dieser zweite Schadenswurf, den die Plänkler dann machen von den Maya, ich weiß es nicht so richtig. Also nicht, wenn wir von der Armeekomposition ausgehen, wie wir sie eben beschrieben haben, zwischen mit Eagles und Slingern, die Inka haben, dann wären ja die Skirms primär wahrscheinlich der Slinger-Konter, weil gegen Eagles ist das sowieso nicht. Keine Ahnung, ob sie diesen zweiten Speerwurf noch brauchen, weil eigentlich haben Slinger jetzt nicht so die Killer-Stats, mal abgesehen von ihrem Schaden, den sie austeilen, wenn sie auf Eagles treffen. Und ansonsten sind aber Maya Skirms einfach in diesem Matchup, glaube ich, einfach nicht so eine tolle Einheit. Ich weiß nicht, ob du dann auch noch die Unique-Tech haben willst.
Ich glaube, es ist ein ziemlicher Verzweiflungsmove, weil man damit ja theoretisch gegen die Elite Eagle Warriors von Inka ja doppelten Schaden machen würde.
Ja. 1 plus 1 macht 2.
Genau. Ja, also ich sehe Szenarien, wo man das macht, vielleicht so wirklich aus Verzweiflung, um nochmal irgendwie in einen Goldspot ranzukommen oder um ihn noch ein paar Sekunden lang zu verteidigen, um nochmal Eagles oder so aufs Feld zu kriegen. Aber ich glaube nicht, dass es sonderlich gut ist in dem Matchup. Also diese Unique Tech kann einiges. Und ja, man sagt das so im Scherz, ja, das ist doppelter Schaden, man macht dann 2 da drauf. Aber es ist gar nicht mal so schlecht, wenn du überlegst, dass ein Eagle 60 HP hat standardmäßig. Der Inka-Eagle kriegt ja nicht mehr. Und dann auf einmal statt 60 Skirms für einen One-Shot nur noch 30 zu brauchen.
Ja, natürlich. Das ist schon geil. Es ist aber, wie du gesagt hast, jetzt kein also es macht plötzlich Skirms nicht gut gegen Eagles. Es sorgt halt dafür, dass bevor die ganzen Skirms sterben, halt 5 Eagles mehr sterben. Was für ein Inka-Spieler, der im Eagle-Spam ist, echt okay ist.
Wahrscheinlich, ja. Also, ich glaube, man sollte diese Unique-Tech nicht unterschätzen, weil, wie gesagt, wenn man sich mal anguckt, was der Unterschied ist, ist ja schon gewaltig. Aber wirklich toll ist sie ja auch nicht.
Ja.
Also ist unser Fazit für dieses Mal, dass wahrscheinlich Maya am Anfang ein bisschen vorn liegen, weil diese Archer- und Eagle-Kombination denen leichter fällt. Und ja, also ich finde, diese Eagle-Option in der Feudalzeit zu haben, ist unfassbar stark. Gerade was die eigene Wirtschaft angeht, weil man den besten Konter gegen die Einheit, die man spielen will, so ganz nebenbei wieder auskontern kann. Anders als andere Archer-Sifs das machen müssen, die erst einen Stall brauchen und dann erst noch ein bisschen Nahrungs-Eco. Das ist halt, ja, etwas, was die Meso-Sifs so ganz stark auszeichnet. Und sie in diesem Zeitalter halt gegen andere Archer-Sifs auch unfassbar gefährlich macht, weil sie selbst relativ gefahrlos Skirms einmischen können und dann muss ein Gegner gucken, was er dagegen tut. Und wenn aber gegen die Meso-Sifs, die ja auch immer ziemlich leichte Archer rauskriegen, wiederum Skirms eingemischt werden, haben die Meso-Sifs direkt den Konter bereit. Und diese Dynamik fällt halt den Maya noch ein bisschen leichter als den Inka, aber ab der Ritterzeit wird das schwierig.
Wunderbar, dann haben wir es, glaube ich. Ja.
Ja. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch das gefallen hat und ihr sagt, oh, da habe ich aber auch noch was hinzuzufügen, da habe ich noch meine eigenen Gedanken zu. Wir haben hier so den ein oder anderen Inka-Profi in der Community. Dann kommt auf unseren Discord-Server. Dort könnt ihr, wenn nicht schon einer da ist, in diesem Forenbereich, den man links unter der Podcast-Kategorie findet, ein eigenes Stück aufmachen zu genau diesem Matchup. Oder wenn ihr über andere reden wollt, könnt ihr auch da, bevor Folgen da sind, einfach schon mal einen Post zu einem Matchup machen und darüber diskutieren und eure Meinung zu diesem Matchup kundtun. Außerdem, wenn ihr mehr von uns hören wollt oder auch lesen, es gibt sehr viel von uns zu lesen, könnt ihr das machen, indem ihr uns auf Steady unterstützt. Da gibt es wöchentliche Zusatzfolgen, beispielsweise zu den neuen Ranked Map Pools, zu Kampagnen. Oder ab und an, wenn uns danach ist, auch mal zu ganz anderen Spielen. Wir hatten extra Folgen jetzt zu NAC gemacht. Also es gibt ein ganz buntes Paket da von uns noch zu hören. Ja, und außerdem gibt es unsere Dankbarkeit obendrauf. Und das ist doch immer ein besonders tolles Gefühl. Damit, glaube ich, habe ich alles gesagt. Sämtliche Links zu diesen Dingen befinden sich in der Folgenbeschreibung, auch zu unserer Homepage. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.